Ich stelle mich kurz vor, die meisten kennen mich, Anja Heggen, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. Okay, ich fange mal an. Super, ne? Untersteht euch. So, die meisten wissen jetzt schon, worum es geht. Es geht um die Waffenrüstung Gottes, wie es in Epheser 6 steht. Ja? Und ich habe mich entschieden, mich heute echt zum Affen zu machen für euch. Weil es mir einfach wichtig ist, dass sich dieses Bild hier, so wie ihr es seht, einprägt, einbrennt. Ihr solltet echt noch lange von profitieren, mich so zu sehen. Aber erstmal gehen wir auf die Grundlage, warum ich hier so stehe. Ja, also da steht in Epheser 6, ich fange etwas eher an, Epheser 6, Vers 10. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit seiner Macht und seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Und nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit, jetzt kommen wir dazu, die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Verteidigt euch mit dem Schild, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Und die Gewissheit, dass Jesus Christus euch gerettet hat, die Gewissheit ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Hört nie auf, zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Mir ist ganz wichtig gewesen, das als Bild wirklich darzustellen. Es gibt verschiedene Merktechniken. Also es gibt so Weltmeister im Dinge merken und die haben so verschiedene Techniken. Eine Technik davon ist, dass man sich mentale Briefkästen macht. Also da, um sich Namen zu merken, nimmt man zum Beispiel eine Geheimratsecke von jemandem und baut an diese Geheimratsecke praktisch dann den Namen visuell ein. So, ja. Und ich habe gedacht, ach, das können wir auch. Ich mache euch auch mentale Briefkästen. Ja. Also, und es war für mich persönlich auch wichtig, dass ich das, ich selber auch weiß, dass ich das mit in den Alltag nehmen kann, diese Waffenrüstung. Dass ich nicht immer weiß, ach ja, habe ich vor 20 Jahren schon mal gehört, da war doch was, aber was war es denn? Sondern, dass ich es wirklich dabei habe, wenn es drauf ankommt, wenn ich unterwegs bin. Ja? Und die erste Krücke, die ich mir gebaut habe, war, es sind 6 Dinge, ja, und es steht in Epheser 6. Also sind wir schon mal einen Schritt weiter. Wir wissen jetzt schon mal, um was es geht und wo es steht. So, erste Eselsbrücke. Und ganz wichtig ist zu wissen, wo dieser Kampf stattfindet. Der Text sagt uns, dass es nicht gegen Menschen geht, sondern dass es im Unsichtbaren geschieht. Ja, dass es in unserem Denken oftmals geschieht. Das sind Angriffe auf unser Denken. Das sind Misstrauen, Zweifel, Ängste, die sich in mir breit machen und die ganz viel Raum einnehmen wollen in mir. Und dass ich da weiß, da kann ich widerstehen, wenn ich mir die Dinge nehme, die Gott mir gibt. Lasst uns doch die Dinge annehmen, die er uns anbietet. Dieses Rüstzeug nehmen. Ich fange einmal an mit dem Gürtel. Wahrsein, Wahrheit, Ehrlichkeit. Sei ehrlich mit anderen Menschen. Ich meine, das brauche ich nicht weiter zu erklären, glaube ich, ne? Was das bedeutet, Ehrlichkeit einfach. Echt sein, authentisch. Komm ins Licht, wie du bist. Aber die zweite Komponente ist, sei auch ehrlich mit dir selbst. Steh dir Dinge auch ein, die nicht richtig laufen, guck hin. Und im besten Falle sagen wir dann auch, okay, dann ändere ich diese Dinge auch. Oder diesen einen Punkt erstmal, fangen wir mal klein an. Also ich möchte euch diesen mentalen Briefkasten mitgeben, Wahrheit, Ehrlichkeit. Der zweite Punkt ist Gerechtigkeit. Fühlt sich gut an so eine Weste, so ein Brustpanzer. Man fühlt sich echt gut gecovert. Also es ist echt klasse. Der römische Jurist Ulpian, der hat schon 170 nach Christus eine Definition für Gerechtigkeit gehabt, die da heißt, Gerechtigkeit ist der feste und dauernde Wille, jedem sein Recht zuzugestehen. Der feste und dauernde Wille, jedem sein Recht zuzugestehen. Und Platon hat das nochmal etwas anders definiert, der hat davor gelebt, der sagte, das ist eine innere Einstellung. Das ist eine herausragende Tugend. Und in beidem, finde ich, steckt die Entscheidung, meine Entscheidung steckt da, finde ich, drin. Ich will gerecht sein. Ich will Gerechtigkeit üben. Ich will den anderen nicht die Dinge vorenthalten, die ihm zustehen. Ich will nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Ich will gerecht sein. Also ich will diesen festen und dauernden Willen haben. Und ich finde, so diese beiden Punkte ist schon mal so die erste Basis, so diese weiße Weste, dass ich im Grunde keine Angriffspunkte biete. Ja? Dass ich, klar, sind wir nicht alle perfekt. Also glaubt nicht, ich hätte es schon ergriffen. Ich mache das hier heute für mich in erster Linie. Und ich lasse euch daran teilhaben, damit ich es im Grunde begreifen kann, damit ich es in meinen Alltag mit reinnehmen kann. Also, Wahrheit. Immer wenn ihr euch jetzt an den Gürtel greift, Wahrheit. Der Panzer der Gerechtigkeit. Okay. Und dann kommen die Schuhe. Die finde ich echt klasse, weil, ja, da stehe ich auf festem Grund. Ich will bereit sein, das Evangelium weiterzugeben. Ich will bereit sein, die Heilsbotschaft weiterzugeben. Auch das will ich den Menschen nicht vorenthalten, ihnen zu sagen, dass Gott sie liebt, dass er einen Plan für sie hat und dass er sie retten will. Das muss aber jeder auch selber für sich herausfinden. Also erstmal müssen wir dazu bereit sein, auch wieder eine Entscheidung. Aber das Wie ist ganz individuell. Das ist die Frage, auf welchem Parkett bewegst du dich? Tanzschuhe sehen ein bisschen anders aus. Oder Schuhe für einen Angler sehen auch anders aus. Und doch muss jeder für sich selber herausfinden, wie er das tut, wie er das weitergeben kann, was er für sich als gut erfahren hat. Und jetzt kommt mein Lieblingsstück. Der Helm des Heils steht in der Elberfelder Bibel als Übersetzung. Da steht, mach mal. Oh, Entschuldigung, ich bin zu schnell, genau. Denn auf die Schuhe, genau, das ist nämlich der Punkt, der mir auch noch wichtig geworden ist. Wenn ich nämlich rauskomme ans Licht und sag, okay, ich erzähle dir jetzt von Gott, ja, und dann kommen direkt irgendwelche Gegenargumente und dann kommen Angriffe. Und da kann ich den Glauben gegensetzen. Da kann ich sagen, halt, stopp, ich glaube, ich habe das erlebt. Ich habe Vertrauen zu meinem Gott. Ich habe eine Beziehung zu meinem Gott. Das ist mein Glaube. Und den halte ich gegen diese Zweifel, die du jetzt anbringst, die halte ich da dagegen. Und an dem Punkt ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine eigene Beziehung pflegt. Es hilft nicht zu hören, was Henny mit Gott erfährt. Das ist schön, das baut auf. Aber es ersetzt nicht mein eigenes Gehen. Ich muss im Grunde dann dahin kommen, zu sagen, ja, was hat das in meinem Leben zu tun und wie setze ich das um? Was sind meine Schuhe, die ich anziehen soll? Wie soll ich das leben? Und dann habe ich eine Beziehung zu Gott und dann kann ich diesen Glauben auch allen Angriffen des Teufels im Grunde entgegensetzen. Also eigenes Gehen. Und jetzt kommt der Helm des Heils, der Helm der Errettung. Ich bin gewiss, ich weiß, ich bin gerettet. Egal, Leute, egal, was da passiert, das ist ein super Schutz. Ich bin gewiss, dass ich gerettet bin. Und das ist auch wieder die Herausforderung aus euch, für euch, das wirklich zu erleben, zu erfahren, diese Beziehung zu pflegen und aus dieser inneren Überzeugung heraus zu leben und zu sagen, ich weiß, das ist richtig. Das ist der richtige Weg. Den will ich gehen. Egal, was ihr sagt, ich glaube das. Setzt das ein. Also wir gehen nochmal in unsere mentalen Briefkästen. Wahrheit. Gerechtigkeit. Die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Ja, ich will gehen. Und dann setze ich meinen Glauben dagegen. Ich glaube es. Ich habe es erlebt. Und ich bin gewiss. Ich bin gewiss. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Dass er mich meint. Er meint dich auch. Aber mich auch. Und das ist in mein Herz gefallen. Und zu guter Letzt hat er uns sein Wort gegeben. Das ist Gottes Schwert. Ja? Das ist nicht dazu gedacht, dass ich euch die Rübe abhaue. Es ist dazu gedacht, Dinge zu untermauern oder Dinge zu widerlegen, die kommen. Weil ich nämlich sagen kann, so wie es auch Jesus selber getan hat in Matthäus 4, als er vom Teufel versucht wurde, dass er sagen konnte, halt, Moment, Freund, das steht da nicht. So ist das nicht gemeint. Gott hat das so gesagt. Das steht in dem Wort. Das ist damit gemeint. Und ich selber habe es auch schon erlebt, dass wenn Ängste sich in mir breit gemacht haben, einige wissen, dass ich vor ein paar Jahren auf einer Stelle war, wo ich sehr stark gemobbt wurde, dass ich wirklich, als ich zur Arbeit fuhr, am liebsten rumgedreht wäre und gesagt hätte, nee, da will ich nicht hin. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was mir da passiert. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, dir will ich aber vertrauen. Ich gehe in dein Wort und in seinem Wort habe ich Frieden gefunden. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe Bibel gelesen und habe gemerkt, wie er mir zuspricht und sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Und das hat mir Mut gemacht zu sagen, okay, ich gehe dahin, komme was wolle und ich bin geschützt. Wahrheit, Gerechtigkeit, die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, der Glaube, die Errettung und Gottes Wort. Und ich weiß, das Ganze lässt jetzt noch viel, viel offen. Aber das ist euer persönlicher Handlungsspielraum, zu dem ich euch herausfordern will. Es liegt an euch, weiterzudenken. Und es liegt an euch, diese Briefkästen mit in eure Woche zu nehmen, in euren Alltag und zu sagen, ja, okay, eins, zwei, ja, was ist es? Versucht selber, euch daran zu erinnern und mit den Dingen zu arbeiten und sie in den Alltag mit hineinzunehmen. Ich will es probieren, ich will es versuchen. Und In dem englischen Wort für Erfahrung, die Übersetzung für Erfahrung ist Experience. Und ich finde, da steckt so das Wort Experiment drin. Experimentiert damit. Macht eure eigenen Erfahrungen. Ja? Hört selber hin. Lest selber. Geht selber. Ja? Und wenn auch manches nicht gleich gelingt, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dann hört nicht auf, dann gebt nicht auf, dann probiert es anders, dann sucht euch andere Zeiten, zum Beispiel, ein Beispiel Bibellesen, ja, wie schwer habe ich mich oftmals damit getan, dann sucht euch andere Zeiten, dann sucht euch andere Orte, ja, seid kreativ, Leute, und findet euren Weg. Und über allem, auch über diesen 6 Punkten, in Epheser 6, 6 Punkte, da steht, du bist Gottes geliebtes Kind. Und dafür hat er uns das hier alles gegeben. Und damit möchte ich euch aufrufen, das mit in eure Woche zu nehmen.
Mein Thema heute ist, erkenne Gottes Liebe für dich. Ich möchte direkt mit einem Bibelvers starten. In Matthäus 22, Vers 39 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. In 1. Korinther Vers 13 wird nochmal deutlich gemacht, dass die Liebe das Größte ist. Da steht, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Das Thema Liebe beschäftigt mich schon seit längerer Zeit und ist mir total wichtig geworden. Und ich finde auch in den Versen, die ich gerade vorgelesen habe, wird gut deutlich, wie wichtig die Liebe ist. Auch in der Bibel, da steht, ohne Liebe wäre alles wertlos. Und da wird auch der Auftrag, den Gott uns gibt, nochmal deutlich. Er sagt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selber. Und dann habe ich darüber nachgedacht, okay, wie kann ich denn Liebe weitergeben an meinen Nächsten? Und ich erlebe das einfach und ich denke auch, ihr werdet das erleben, dass so viel Lieblosigkeit in der Welt ist. Und ich merke das immer wieder, jeden Tag werde ich damit konfrontiert. Das fängt schon in meinem Haus an, wenn ich meiner Nachbarin begegne, freundlich Hallo sage und dann kommt ein böser Blick zurück. Und wenn ich Glück habe, ein unfreundliches Hallo zurück, aber ganz leise, also da muss ich schon gut hinhören und meistens kommt aber auch gar nichts. Oder auf meiner Arbeit erlebe ich ganz viel oder ich sehe ganz viele Menschen, also für die, die es nicht wissen, ich arbeite in einer Wohngruppe für traumatisierte jugendliche Mädchen. Und da erlebe ich einfach jeden Tag, wie die Liebe fehlt. So, ne? Also die Mädchen, die sind von ihren Eltern verlassen worden oder erleben in der Gesellschaft einfach nur Ablehnung und die fühlen sich ungeliebt, die fühlen sich einsam und die wertlos. Und mir ist einfach so wichtig geworden, also immer wieder, wenn ich diese Mädchen sehe, versuche ich eine Liebe zu haben, also auch Gottes Liebe weiterzugeben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kann von mir aus auch sagen, dass ich auch diese Leere in mir kenne. Die Leere, die man auch in vielen Menschen einfach sieht. Und oft versucht man dann diese Leere irgendwie auszufüllen, vielleicht durch Fernsehgucken, da ist man gut abgelenkt. Bei den Jugendlichen sind es dann oft Serien, da kann man unendlich viel von gucken und dann gibt es ständig neue. Ich habe letztens noch gesehen, 25 neue Serien auf Netflix und da habe ich gedacht, ja, das ist ja erstmal für die nächste Zeit ausgesorgt. So, ne, also viele wirklich kommen nach Hause und gucken den ganzen Tag Serien und das, ne, macht einen voll und dann versucht man sich damit abzulenken, aber glücklich oder geliebt fühlt man sich dadurch trotzdem nicht. Es gibt natürlich auch andere, die sich irgendwie in Arbeit stürzen und ganz viel anfangen zu arbeiten, um irgendwie abgelenkt zu sein. Oder vielleicht auch ihre Einsamkeit oder ihre Sehnsucht, ihre Leere mit Alkohol betränken, sage ich mal, um das nicht mehr spüren zu müssen. Genau, dann möchte ich jetzt erstmal euch fragen, was denkt ihr denn, was ist Liebe? Oder wie würdet ihr Liebe beschreiben? Ihr dürft einfach reinrufen. Ja, das waren ja schon viele Sachen. Wolltest du noch was sagen? Ah, okay. Ich habe mal in der Bibel nachgeschaut und ich finde, in 1. Korinther 13, 4 bis 7 wird die Liebe gut beschrieben. Da steht, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Als ich das nochmal gelesen habe, also ich finde, mich beeindruckt das einfach total, dieser Vers oder diese Verse. Wenn wir wirklich in Liebe handeln würden, wie krass die Welt sich verändern würde. Es würden nicht mehr diese leeren Menschen rumlaufen, sondern man wird den anderen höher achten als sich selber. Und man wird sich über Sachen freuen. Man wäre nicht immer darauf aus, direkt kritisch den Fehler bei dem anderen zu suchen oder so und freundlich miteinander umgehen. Und die Voraussetzung aber, um überhaupt zu lieben, also wir haben ja gerade gelesen, wie die Liebe aussieht, wie das aussehen kann, also wie der Umgang miteinander ist. Die Voraussetzung dafür ist aber, wie wir auch in Matthäus gelesen haben, sich selbst zu lieben. Und das ist eigentlich das Thema, was mir so wichtig geworden ist. Dieses, okay, da habe ich für mich nachgedacht, liebe ich mich denn selbst? Und Joyce Meyer hat mal in einem Buch geschrieben, wenn du dich selbst nicht lieben kannst, ist es für dich unmöglich, andere zu lieben. Denn niemand kann etwas weitergeben, was er selbst nicht hat. Wenn ich also keine Liebe habe, kann ich auch keine Liebe weitergeben, auch wenn ich das möchte. Ich kann natürlich versuchen, aus mir heraus freundlich zu sein, aber das wird auf lange, lange Dauer halt einfach nicht funktionieren. Jetzt sollen wir uns selber lieben. Das ist aber leider gar nicht so einfach. Denn ein großes Problem von uns Menschen ist einfach, dass wir uns oft selbst nicht mögen. Unser Herz, ich habe mal ein Herz aufgemalt, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Unser Herz ist oft voll mit negativen Gedanken, sage ich mal, oder mit negativen. Vielleicht kennt der ein oder andere ja diese Gedanken, die ich jetzt mal als Beispiel genommen habe. Zum Beispiel, ich bin ein Versager. Vielleicht denkst du das eigentlich gar nicht über dich, aber vielleicht hast du das öfters gehört, dass das jemand zu dir gesagt hat. Vielleicht hast du öfter gehört, du bist ein Versager, du kannst das eh nicht. Und je öfter du das gehört hast, desto mehr hast du es geglaubt. Und das wurde dann zu deinen Gedanken. Vielleicht ist aber auch ein Gedanke, ich schaffe das eh nicht. Du hast vielleicht die Erfahrung gemacht, du hast was ausprobiert, warst mutig und hast dann gemerkt, oh, das klappt jetzt doch nicht. Und dann, ne? Denkst du, du schaffst das eh nicht. Vielleicht denkst du auch, keiner mag dich. Keiner mag mich, ist vielleicht in deinem Herzen drin. Vielleicht erlebst du, dass du abgelehnt wirst auf der Arbeit. Vielleicht kommst du einfach mit deinen Kollegen nicht klar oder auch in der Schule. Da habe ich das auch oft erlebt früher. Und dann war für mich klar, oder ich habe in meinem Herzen gedacht, keiner mag mich. Oder vielleicht hast du auch den Gedanken in deinem Herzen, ich bin nicht gut genug. Vielleicht vergleichst du dich ständig mit anderen, das kenne ich auch ganz gut von mir, und schaust immer, was die anderen machen und denkst dann, nee, so gut kann ich das nicht, ich bin nicht gut genug. Ich kenne leider solche Gedanken von mir und wenn unser Herz mit solchen negativen Gedanken voll ist, dann beeinflusst das unser Leben. Weil das, was in unserem Herzen ist, das kommt auch raus. Und wenn das ganze Schlechte in mir drin ist, dann rede ich schlecht über mich oder auch über andere. Dann bin ich kritisch, ich sehe immer nur die Fehler und ich handle dann auch so. Entweder handle ich gar nicht, weil ich denke, ja, ich bin ja nicht gut genug. oder ich schaffe das eh nicht, dann versucht man es erst gar nicht. Oder ja, man macht halt negative Sachen, vielleicht auch anderen gegenüber, um sich selbst besser zu fühlen. Genau. Was heißt denn jetzt, mich selbst zu lieben? Damit ist nicht gemeint, selbstverliebt zu sein. Ich bin so toll, ich kann alles und guck mich mal an. Oder egoistisch zu sein, nur an sich selber zu denken, sondern mich selber lieben heißt, mich selber so anzunehmen, wie ich bin und vor allem Gottes Vorstellungen über mich anzunehmen. Das ist mir da auch nochmal wichtig geworden. Und dafür muss man natürlich erstmal wissen, wie sieht Gott mich denn? Da habe ich jetzt noch ein paar Bibelstellen zu. Ich habe leider keine PowerPoint. Ich hoffe, ihr könnt euch das ja einfach aufschreiben und sonst zu Hause nochmal nachlesen. Ich habe auch nur ein paar rausgesucht. Einmal in Zephania 3, Vers 17b steht, begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jesaja 43, 4a. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe. Psalm 139, Vers 17. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. In 1. Mose 1, Vers 27 steht, so schuf Gott alle Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Psalm 139, 15 bis 16 steht, du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Und Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wie ich gerade vorgelesen habe, kann man gut erkennen, dass Gott nur gut über uns denkt. Ne, dass Gott einfach nur positive, auferbauende Gedanken hat und niemals was Schlechtes denken würde. Ganz im Gegenteil zu unseren Gedanken, die oft in unserem Herzen sind. Und um diese Gedanken von Gott verstehen zu können, brauchen wir eine Offenbarung von Gott. Also wir können das nicht aus uns heraus produzieren, dass sich das verändert, sondern Gott muss uns das zeigen. Genau, das geht nur aus seiner Kraft. Ja, wie sieht das Ganze denn jetzt praktisch aus? Warten wir jetzt einfach, bis halt Gott uns die Offenbarung gibt? Könnte man machen. Aber ich habe für mich darüber nachgedacht und habe überlegt, dass es, dass statt passiv auf diese Veränderung zu warten, es ist für mich wichtig geworden, dass ich aktiv werde und anfange, diese Wahrheiten von Gott, also Gottes Gedanken über mich auszusprechen. Denn Worte haben Macht, wie wir oft hören und auch in der Bibel steht. Und dann möchte ich euch einfach kurz von meiner Erfahrung erzählen. Ich habe das ausprobiert. Also ich habe viel mit negativen Gedanken zu tun gehabt. Ich habe viel auf das gehört, was andere über mich ausgesprochen haben. Habe das dann auch selber über mich ausgesprochen. Ich habe aber auch manchmal einfach gesagt, boah Mist, habe schon wieder nicht hinbekommen. Also gar nicht, das meinte ich gar nicht gegen mich so bewusst. Aber das hat sich verfestigt in meinen Gedanken. Und ja, die Gedanken waren in meinem Herzen drin, wie auch hier die Beispiele. Und das hat mein Leben beeinflusst. Das hat irgendwann wurde es so schlimm, ich bin morgens aufgewacht und habe negativ gedacht. Ich habe negativ über mich selber gedacht, ich habe negativ über mein Umfeld gedacht und ich wäre am liebsten liegen geblieben und wollte halt nicht mehr, ne? Weil der Tag hatte jetzt eher nichts Positives. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das mal auszuprobieren, Gottes Wahrheiten über mich auszusprechen. Ich habe mich also bewusst morgens vor den Spiegel gestellt und habe dann angefangen, Gottes Gedanken über mich auszusprechen. Also ich habe gesagt, zum Beispiel, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Oder ich bin geliebt. beziehungsweise ich glaube, ich habe du gesagt, wenn ich mich angeguckt habe. Du bist geliebt und du bist wunderbar gemacht und dir wird nichts mangeln. Das habe ich angefangen auszusprechen. Und auch wenn ich das in dem Moment nicht geglaubt habe, ich muss sagen, das ist, hat sich ziemlich schnell in mir was verändert. Ich habe ja einfach dadurch, dass ich es einfach ausgesprochen habe, haben sich meine Gedanken verändert und ich habe gedacht, okay, so schlimm ist das alles ja gar nicht. Und dadurch habe ich ganz anders geredet. Ich habe sofort mehr Freude gehabt, bin positiv in den Tag gestartet und es lief auch alles gut. Also es war nicht so, dass ich alles nicht geschafft habe oder das Gefühl hatte, keiner mag mich. Auf einmal habe ich die Menschen um mich herum ganz anders wahrgenommen. Und der Glaube entsteht durchs Hören. Also wenn wir immer auf das hören, was negativ ausgesprochen wird, auch von uns selber, dann bleibt das in unseren Gedanken. Wenn ich aber jetzt regelmäßig Gottes Gedanken über mich ausspreche und dadurch auch höre, dann glaube ich das immer mehr und es werden meine Gedanken. Das Ganze ist natürlich ein Prozess. Es passiert bei den wenigsten, vielleicht gibt es das, aber bei den wenigsten passiert das von heute auf morgen, dass man auf einmal ein ganz anderer Mensch ist und nur noch positiv denkt. Da habe ich ein Zitat gelesen, das hat das Ganze gut zusammengefasst, fand ich. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Genau, also je mehr ich Gottes Zusagen über mich ausspreche, desto mehr werden seine Gedanken zu meinen Gedanken und mein Herz füllt sich damit. Also wie ich gerade schon, oh, jetzt sind die Magnete hier drunter, gerade schon gesagt habe, dann denke ich nicht mehr, keiner mag mich, sondern ich bin geliebt oder ich bin wunderbar gemacht. Ich brauche noch eine dritte Hand. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und mit dem Gedanken gehe ich dann in den Tag. Und mir wird nichts mangeln. Das sind jetzt nur Beispiele. Aber das ist einfach das, was ich, wo ich euch Mut machen möchte, dass ihr das, ich weiß nicht, wer das kennt, vielleicht ist es auch nur ganz wenig bei euch, aber selbst das Wenige kann man, da kann man gegen angehen. Und wenn wir das verstanden haben und wenn wir diese Gedanken, wenn sich diese Gedanken in unserem Herz umwandeln, dann, ja, dann erleben wir diese Liebe von Gott. Und dann können wir auch in Liebe handeln, dann können wir das auch an andere weitergeben. Und damit beantwortet sich ja dann auch die Frage, die ich mir gestellt habe, wie sieht das denn aus? Und genau, das wollte ich euch mitgeben und euch ermutigen, das auszuprobieren.
Ich grüße euch. Könnt ihr mich hören? Ich habe sowas noch nie benutzt. Aber ich glaube, ich brauche beide Hände. Das hätte ich jetzt vor dem Mikro machen sollen. Okay. Ja, ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die sich mir sehr aufs Herz gelegt hat, die mich nicht losgelassen hat. Ja, und die, von der ich berichten möchte. Und zwar 1. Korinther 12. Was der mit Zombies und Nasobemen zu tun hat, das werdet ihr gleich erfahren. Und dass es darum geht, ja, zu erfahren, wer wir sind. Das hat auch mit dem zu tun, was worüber Anna gesprochen hat. Remind me who I am. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt Paulus an die Gemeinde von Korinth, ein sehr bunter, heterogener Haufen. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist, alle zu einem Geist getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. In meiner Bibel ist das ein immer dick gedruckt. Das ja, ist sonst immer bei den ganz wichtigen Bibelversen, die man sich merken soll. Also das war den Herausgebern wichtig und das war Paulus wichtig. dieser vermeintliche Widerspruch Einheit und Vielfalt. Und er wählt dazu dieses Bild des Leibes, der aus vielen Gliedern zusammengesetzt ist. Und der eine neue Einheit geworden ist durch Christus. Das ist eine Vielfalt, die es in dieser Gemeinde gab, die sicherlich zu vielleicht noch mehr Herausforderungen geführt hat als hier bei uns. Ich habe mal so überlegt, wir haben ein paar Leute aus Süddeutschland, einige kommen aus der katholischen Kirche. Aber hier gab es Sklaven und nicht Ex-Sklaven. Das waren nach wie vor Sklaven, das waren unfrei. Ich glaube, das waren rechtlich noch nicht mal Menschen, das waren Gegenstände. Und da waren Freie. Und Jesus hat mit seiner neuen Ordnung das auf den Kopf gestellt. Das war ein neuer Leib durch Christus Erlösung. Und da musste sich diese Gesellschaft erstmal dran gewöhnen. Wie passen wir jetzt neu zusammen? Und darauf bezieht sich Paulus jetzt. Er sagt, wir sind auf jeden Fall eines, wir gehören zusammen, wir bauen gemeinsam Gottes Reich. Ja, weiter geht es um die einzelnen Glieder jetzt. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, deshalb sollte es nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Und das ist eigentlich das auch, wovon Anna gesprochen hat. Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe? Und wie sehe ich mich selber? Das ist das, worauf Paulus zuerst Bezug nimmt. Denn erstmal geht es darum, wie sehen wir uns, bevor wir überhaupt mal nach anderen schauen. Und wie nehmen wir unsere Funktion wahr? Wofür will Gott uns gebrauchen? Ja, wenn wir in die Welt gucken, wird verglichen. Da gibt es den Idealtyp, Idealgewicht. Das gibt es sogar. Man hat bei Menschen gefragt und man hat also am Computer sozusagen die perfekte Frau erstellen können. Die sah ziemlich langweilig aus, aber es war ein Standard. Es gibt also die Augenfarbe, die Haarlänge, die Figur, all das, was ideal ist. Und das ist etwas, was bei Gott nicht vorgesehen ist und auch nicht funktioniert. Wenn der ganze Leib Auge wäre, ja, dann ist er so überhaupt nicht lebensfähig. Und deswegen geht es eigentlich darum, dass wir wahrnehmen, als was bin ich gemacht. Es gibt keinen Idealchristen, sondern Gott hat für jeden von euch eine Berufung und besondere Gaben. Und da geht es darum, bei ihm hinzuhören. Nicht bei den anderen, sondern bei uns selbst. Und jede Aufgabe ist wichtig für das Bestehen des Ganzen. Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Natürlich will ich auch nicht sagen, dass wir alle so schon super und am Ziel sind, da wo wir sind. Es geht nicht darum, dass wir nicht an uns arbeiten oder dass wir vielleicht auch, in einer falsch verstandenen Berufung unterwegs sind. Und darum geht es darum, hinzuhören. Denn im nächsten Bild seht ihr, wie das aussehen kann, wenn wir unsere Berufung falsch verstehen. Das ist das sogenannte Nasobem, eine Schöpfung von Christian Morgenstern. Das war ein Lyriker Anfang des 20. Jahrhunderts, so ein kleiner Spaßvogel. Und er dichtet also, auf seinen Nasen schreitet ein Heer, das Nasobem, von seinem Kind begleitet. Es steht noch nicht in Bremen, also Brems Tierleben. Und ihr seht, ne, das hat vier Nasen und auf denen geht es noch relativ graziös. Aber ich denke, wahre Berufung sieht anders aus. Und wenn ich eine Nase bin, dann bin ich zum Riechen da. Und ich soll nicht auf meiner Nase gehen. Andersrum kann man sagen, wenn du das Gefühl hast, ich habe keine nützliche Funktion. Wenn es um den Leib geht, dann bin ich vielleicht eine Warze oder eine sechste Zehe oder so. Dann ist das nicht Gottes Nachricht an dich. Dann hast du auf eine falsche Quelle gehört. Ja? Germany's Next Topmodel ist nicht der Standard, sondern Gott hat einen perfekten Plan. Wir sind nicht perfekt, aber sein Plan. Und er hat dich für was Gutes vorgesehen. Okay, machen wir weiter. Ja, dann geht es weiter. Nun sind es aber viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen. die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ja, da geht es jetzt um die Gemeinschaft in der Gemeinde und wie wir uns oft miteinander vergleichen und aufeinander sehen. Und wie das den Leib schädigen kann und letztendlich auch Entwicklung verhindern. Denn da geht es ja darum, wenn wir plötzlich anfangen, nicht nur uns selber zu kritisieren, auch uns selber zu gucken, sondern plötzlich mal auf den anderen zu gucken und zu denken, ach, ja, ich bin ja ein Kniegelenk, das ist ja sehr entscheidend. Und wofür brauchen wir eigentlich, eine Milz oder Organe, wo wir die Bedeutung vielleicht gar nicht verstehen. Und da ist Paulus sehr deutlich, um zu sagen, Gott hat den Plan, er hat den Überblick, er hat den Leib zusammengesetzt und jeder ist für mich wichtig und jeder gehört dazu und hat eine Aufgabe, die zum Leben dient. Und es liegt nicht an euch, das zu beurteilen oder zu bewerten, weil ihr das in der Gänze gar nicht begreift. Ich habe das hier noch nicht erlebt, dass irgendjemand jetzt herabgeschaut hat, dass eine große Bewertung stattfindet. Aber wie gesagt, es geht in beide Richtungen. Ich glaube, dass sowas auch wieder nur aus Unsicherheit heraus kommen kann. Und wenn wir den Blick auf Gott richten und darauf, was er für uns vorhat, dann müssen wir weder eben gucken, dass der kleine Zeh aber ein bisschen unwichtiger aussieht als die Schilddrüse, sondern wir können einander auch besser annehmen. Wie das Ganze funktioniert, musste ich euch als Ärztin natürlich, wollte ich nicht vorenthalten. Ich hoffe, das ist nicht zu eklig. Paulus und auch Jesus hat ja diese Bilder benutzt und ich finde es toll, dass wir auch im 21. Jahrhundert bei all dem, was wir heute wissen über DNA, über Molekulargenetik, diese Bilder gelten nach wie vor und eigentlich illustrieren immer noch klarer und faszinierender, ja, was Gott gemeint hat. Und wenn man sieht, wie alle diese Dinge ineinander greifen, der Brustkorb schützt das Herz. Ja, die Organe haben Platz, weil da die weiche Bauchdecke ist. Jeder kann arbeiten. Der Darm bekommt die Nahrung vom Magen zugeführt. Die Schilddrüse kurbelt den Stoffwechsel an. Alles, das funktioniert. Die Muskeln können spielen, weil Sehnen sie zusammenhalten, weil Gelenke Bewegung ermöglichen. All das ist ein wirklich Wunderwerk und ein wunderbares Zusammenspiel, wenn es richtig erhalten ist und wenn jeder seine Funktion wahrnimmt. Und obwohl nun ja der Blinddarm überhaupt nicht weiß, was die Milz macht, es geht. Und die Frage ist, wie geht das? Es geht, weil jede einzelne Zelle, jedes einzelne Teil des Körpers die Verbindung zur Zentrale hat. Und zwar das Blutsystem, die Adern zum Herzen führen und vom Herzen versorgt werden. Und weil jedes einzelne Körperteil über Nerven mit dem Gehirn verbunden ist. Und ich glaube, das ist das, wovon Paulus auch spricht. Und wie ein Körper nur funktioniert, wir sind alle diese Glieder mit der Funktion, aber wir können sie nur wahrnehmen und erfüllen über die Verbindung zur Zentrale. Und für mich ist eigentlich das Blutsystem, habe ich so gedacht, ist das Gebet, ist die Kommunikation mit Gott. Und das Tolle ist ja auch, also das, wie gesagt, der Vergleich hält stand, es gibt keine Einbahnstraßen im menschlichen Körper. Alles geht in beide Richtungen. Also die Venen fließen zum Herzen, dann über die Lunge werden sie mit Sauerstoff versorgt und dann kommt in jede letzte Ecke des Körpers, wenn er gesund ist, kommt Sauerstoff, kommt Leben, kommt Nahrung. Und andererseits, wenn das da unten verbraucht ist, dann dürfen wir es zurückgeben. Wir dürfen unsere Gedanken, wir dürfen mit allem kommen. Das Blutsystem sagt nicht, nö, das lass mal bei dir, beziehungsweise führt das zu Krankheit. Also wir dürfen alles wieder in den Kreislauf zu Gott zurückgeben. Das ist ein perfekter Kreislauf bei Gott. Und mit den Nerven läuft das Ganze parallel. Aber wie gesagt, die haben nicht die gleiche Aufgabe. Und in den Nerven fließt ja tatsächlich Strom. Das ist Elektrizität und das ist für mich der Heilige Geist, der knistert und der auch die Verbindung herstellt zum Gehirn, zu den Gedanken Gottes, zum Plan Gottes, für jeden Einzelnen von uns, für jedes Organ, aber eben auch als funktionierender Leib, der Funktion sichert. Und da ist es auch wieder das Gehirn bekommt immer eine Rückmeldung von jedem Körperteil. Und es schickt also Versorgungsreize, aber es nimmt auch jede Empfindung wahr. Und wenn etwas fehlt, dann gibt es einen Phantomschmerz. Also keiner kann verloren gehen, ohne dass er immer vermisst werden wird. Das zeigt einfach, wie wichtig wir alle sind. Ja, und das ist das, wie funktioniert der Leib? Wie kann die Zusammenfunktion dargestellt werden? Und das hat mich zu Epheser geführt. Epheser 4, Vers 15 schreibt Paulus, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Und das war für mich die Lösung, so die Überbrückung dessen, dass ich nicht weiß, wo zu jeder andere berufen ist, warum er so anders ist als ich, welche Aufgabe er hat und wie wir mit unseren ganz unterschiedlichen Temperamenten, wie gesagt Gaben, den Herausforderungen, die wir haben, wie können wir trotzdem eben wie dieser tolle Läufer geschmeidig durchs Leben gehen, als eine Gemeinschaft und Reich Gottes bauen. Und denn die klar verbinden uns die Blutgefäße, die Nerven, aber die gehen ja zum Zentrum. Und ich denke, was uns miteinander verbindet, ist die Liebe Gottes, auch in seinem Geist, die uns das möglich macht. Und ja, ich denke, ja, Gott ist groß, wir haben uns nicht abgesprochen, aber wie er sagt, die Themen sind dran. Und dass wir in Liebe uns selber verstanden fühlen und nur daraus heraus auch die Gnade, die Großzügigkeit und Akzeptanz füreinander haben. Denn wir werden keine Liebe für uns selber haben, und unsere Berufung verstehen, dann fangen wir an, vielleicht am anderen rumzukritteln, um uns besser zu fühlen. Und das führt immer ins Leere. Und Paulus ist es so wichtig, dass er das Bild vom Leib immer wieder benutzt und dass er sagt, ohne die Liebe geht es nicht. Und als du eben gefragt hast, was ist Liebe, wollte ich schon hier ein Zitat von Dostojewski gleich reinrufen, was mir sehr kostbar ist. Er war ein russischer großer Schriftsteller im 19. Jahrhundert und er hat geschrieben, einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Und ich denke, das ist genau das. Nicht umsonst folgt auf Korinther 12, das ist mir auch dann erst klar geworden, Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Und er führt darauf hin zu sagen, strebt nach höheren Aufgaben und ich zeige euch noch einen besseren Weg. Also eben nur die alleinige Konzentration, okay, wofür bin ich da, was mache ich, reicht nicht, schaffen wir nicht. Und wenn wir uns von der Liebe Gottes füllen lassen und dann damit Liebe für uns und für andere haben, dann, das ist der Weg. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Und um jetzt zu den kleinen Schockern zu kommen, die ja genau, mein Sohn gähnt schon, ein paar Beispiele, wie das ist, wenn das nicht funktioniert, wenn Verbindung abreißt, wenn wir das Blut und das Nervensystem stören. Ich habe bei Google euch extra einen niedlichen Zombie rausgesucht, da oben. Ich kenne mich da nicht so aus mit Horrorfilmen, aber ich glaube, irgendwie Zombies, denen wurde das Gehirn gegessen und deswegen sind sie Untote, sie sind nicht lebendig und sie richten nur Unheil an. Und ich glaube, das gilt, wenn wir nicht vom Gehirn gesteuert sind, wenn unser Gehirn von irgendetwas zerstört wurde, dann oder wenn das in einer Gemeinde stattfindet, dann sind wir ja schlimmer als tot. Wir sind untot. Wir sind für eine falsche Sache unterwegs. Und deswegen ist es entscheidend, ein Gehirn und zwar das Richtige zu haben. Unten für Mike, diesen Hahn, ist es noch eine Weile etwas besser gelaufen. Den hat es tatsächlich gegeben. 1945 wollte ein Bauer in den USA den für seine Schwiegermutter zum Mittagessen zubereiten, hat ihm den Kopf abgeschlagen und er hat aber noch weitergemacht, ganze 18 Monate. Also das war, wie gesagt, nochmal gesagt, aber an für sich, wenn wir uns vom Haupt abschneiden, dann rasen wir noch eine Weile kopflos umher, aber echte Funktion ist nicht möglich und dann ist es eigentlich auch schnell zu Ende. Ja, und das Gleiche gilt für den Schlaganfall, nicht, wenn Blutzufuhr abrupt unterbrochen ist zu einem Körperteil, dann stirbt es ab. Es ist, das Leben geht vom Zentrum aus. Also das sind meine Nachrichten für euch oder was mir auf dem Herzen liegt. Jeder von euch ist ein kostbares Glied im Leib Christi. Und nur zusammen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, wenn wir sie richtig entdecken, können wir wirken. Gott macht keine Fehler, wenn wir genau hinhören, wie er uns gemeint hat. Und wenn wir in Liebe auch beieinander sehen können, wie Gott uns gemeint hat, dann treten wir in unsere Berufung. Und das ist das Entscheidende, dass wir hinhören, wofür sind wir berufen, wie sind wir geschaffen, was hat die Welt uns gesagt, was haben wir von anderen Leuten angenommen, wie schaffen wir das beiseite zu schieben und auf ihn zu hören. Ja, was hindert uns zu erkennen, wie er uns gemeint hat und wie kommen wir dahin? Und da habe ich euch als sozusagen wie ein Abschiedsgebet ein kleines Video mitgebracht, ein Lied, was mich wirklich im Kern berührt, denn es geht eben darum, uns immer darauf zu stellen, wie Gott uns sieht und wer wir in ihm sind. Und wieder kommt es einfach nur zurück auf die Liebe. Und der Titel ist Remind Me Who I Am. Und wenn ihr mögt, würde ich einfach simultan die übersetzen, weil es relativ schnell geht. Und ja, es ist eine kleine Geschichte. Es ist kein Plädoyer fürs Trampen. Und ihr solltet auf die Schilder gucken, die Menschen in der Hand halten. Und ich jetzt übersetze vielleicht noch die Kernwörter, was er sagt. Eigentlich sein Zentralsatz ist, wenn ich in der Dunkelheit stehe, wenn ich mich nicht mehr an Gnade erinnern kann, dann erinnere mich daran, dass ich geliebt bin. Das wird reichen.